Deutschlandfunk Doku.
I just want a Picasso in my casa, no my castle. Oh, what a feeling.
Na, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Musik hören?
Irgendwie bin ich in der Landschaft, ich bin vielleicht in den Bergen, vielleicht zog gerade ein Gewitter auf, aber ich sehe da auch Rehe rumspringen, muss ich gestehen.
Welche bildende Künstlerin, welcher Künstler könnte die Musik inspiriert haben?
Das, was ein Laie sich darunter versteht, der Picasso müsste doch einen ganz speziellen Klang haben oder der Van Gogh oder ein Klee klingt anders als ein Nolde. Das ist alles Quatsch.
Klingt so der Picasso des 21. Jahrhunderts?
Man könnte natürlich sagen, klar, dieses Zerhacken von Sprache, was Jay-Z ja auch gerne macht, dieses Analysieren, das könnte man als kubistische Sprachbehandlung so ein Stück weit auf der Ebene von Picasso sehen. Man muss ja sagen, Picasso hatte sehr, sehr viele verschiedene Stile. Und das kann man jetzt eins zu eins so eigentlich nicht für Jay-Z behaupten. Aber ich glaube, was hier die Vergleichsebene sein soll, beide sind erfolgreich, beide sind genial inspiriert, beide sind reich.
Geht das überhaupt, ein Bild in Musik zu verwandeln?
Bei Picasso war es pure Bewunderung. Und ich brauchte eigentlich 10 bis 15 Jahre, bis das Bild so zu mir sprach, dass ich wusste, ich kann das jetzt auch technisch bewältigen, das überhaupt zu verkomponieren.
Wie klingt ein Picasso? Über das Verhältnis von bildender Kunst und Musik. Ein Feature von Julian Ignatowitsch.
Es ist der Picasso, eindeutig.
Picassos Guernica, eines der bekanntesten Bilder der Kunstgeschichte. Riesengroß, in Schwarz und Weiß, zeigt es die Folgen des Luftangriffs der deutschen Legion Condor auf die spanische Stadt Guernica 1937. Wir sehen Tiere mit weit aufgerissenen Augen, Menschen, die am Boden liegen, von Schmerz verzerrte Gesichter und verzweifelt gen Himmel gestreckte Arme. Alles in der typisch zerstückelten, chaotisch anmutenden, kubistischen Bildsprache Picassos.
Dieses Bild hat mich begleitet schon während meiner Schulzeit, als ich so 15, 16 war. Und es hing jahrelang in meinem Studierzimmer. Es war fast wandfüllend. Begleitet bis heute von der Thematik her, nur dass ich es inzwischen vertont habe als Elegie für Bratsche und Orchester.
Walter Steffens Guernica Opus 32 ist die wohl bekannteste Komposition zu Picassos berühmten Meisterwerk. Zu Beginn lässt Steffens das Orchester den Klang der Flugzeuge imitieren.
Also Picasso tönt ja diesen Luftangriff nicht an, sondern das ist meine Spezialität, dass ich den Schrecken und die Erregung und die Ängste, die tausend Ängste, die von dem Angriff ausgingen, der U-52-Bombern, wie ich inzwischen genau wusste, dass ich die darstellen wollte.
Angst, Schrecken, Bedrohung. Bilder und Musik können so etwas spürbar machen. In einer universellen, allgemein verständlichen Sprache, die keiner Worte bedarf. Aber wie genau machen sie das? Wie klingt ein Bild? Und wie sieht ein Musikstück aus? Können Außenstehende die Verbindungen erkennen?
Ich glaube, man kann Kunstwerke und Musik einander annähern. Für mich gehört Musik genauso wie bildende Kunst zum Grundnahrungsmittel.
Bernhard Marz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Kuratoren Bernhard Schwenk und Franziska Kunze von der Pinakothek der Moderne in München, stellen sich einem Experiment und versuchen anhand der Musik das zugehörige Kunstwerk zu erkennen. Auch wenn sie sich einig sind, dass das eigentlich unmöglich ist.
Musik und bildende Kunst zu verbinden, ist wahnsinnig reizvoll, ist aber total subjektiv. Das kann unheimlich bereichern, aber es bleibt total spekulativ.
Ich weiß nicht, ob man Kunstwerke erkennen kann. Man kann bestimmt assoziieren Kunstwerke. Und dann ist es ja auch immer die Frage, man kennt ja so viele Kunstwerke und vielleicht wäre es auch total passend für eins, das jetzt gar nicht gemeint ist.
Die Regeln des Ratespiels? Erst wird frei assoziiert und auf ein Bild getippt. Ist die Antwort richtig, ertönt dieses Geräusch. Ist die Antwort nicht richtig, bekommen die Teilnehmenden eine Auswahl von 4 möglichen Gemälden, die sich in Stil und Inhalt deutlich unterscheiden und dürfen nochmal tippen. Also, los geht's.
Es gab hier eben eine Sirene, eine großstädtische Atmosphäre, in jedem Fall etwas Turbulentes, etwas bis ans Kriegerische Heranreichendes. Da ringt etwas miteinander. Also eine hohe Dramatik in jedem Fall. Ich hatte zwischendurch kurz die Assoziation, es könne sich um Rubens das jüngste Gericht handeln. Es ist für mich etwas Großes und nichts Kleines, also ein großes Format. Und es ist immer eine ganz intensive Spannung, die sich punktuell nur entlädt. Es hat auch etwas Dramatisches und Theatrales. Ich hätte an einen abstrakten Expressionisten gedacht, also 50er, 60er Jahre.
Also ich finde es sehr bedrohlich. Habe ich irgendwie so eine Menschenmenge gesehen, irgendwie vor meinem inneren Auge, irgendwie viele Menschen, die irgendwie vor was fliehen oder weiß ich nicht. Also es gab diesen Punkt, da musste ich an Picasso's Guernica denken.
Gleich beim ersten Beispiel ein Treffer ins Schwarze. Und das, obwohl alle drei beteuern, die Komposition nicht zu kennen. Für seine Interpretation von Guernica hat sich Komponist Walter Steffens ausführlich mit dem Gemälde beschäftigt und versucht, das Visuelle ins Musikalische zu übertragen. Mit Hilfe von Spiegelungen und Bildeinteilungen.
Ich habe komponiert A, B, C, D, E nach dem symmetrischen Aufbau, den ich von Picasso übernommen habe. A, B, C, D, E war mir die Mitte angelegt, ungefähr bei 91 Takten in der Vorbereitung, sodass das Zentrum des Bildes auch dem zeitlichen Zentrum entsprach von 91 Takten zu 183 Takten und bin dann anschließend aber auch dazu übergegangen, das Ganze wieder rückwärts zu machen, sozusagen als Palindrom.
Als Palindrom werden Wörter und Sätze bezeichnet, die sowohl von vorne als auch rückwärts gelesen Sinn ergeben. Neben dem formalen Ansatz hat Steffens aber auch den historischen Background, den Luftangriff auf Guernica, ins Stück hineingenommen.
Denn die Neuerfindung lag ja darin, dass ich da die Bomber wirklich auf das Transparentpapier brachte und dass ich die Musiker dazu kriegen konnte, beschäftigt euch mal damit, und dass ich denen die Geschichte erzählte, wie das Bild von Picasso überhaupt zustande gekommen ist.
Die Struktur des Bildes wurde ins Musikalische übertragen. Und der historische Kontext, der Krieg, das Leid, der Fliegerangriff wurden hörbar gemacht. So gesehen ist Walter Steffens Guernica-Komposition ein Musterbeispiel dafür, wie ein bildendes Kunstwerk zum Klingen gebracht werden kann. Meint auch Musikwissenschaftlerin Monika Fink.
Zweifelsohne Walter Steffens. Ja, zweifelsohne dieses Orchesterwerk, das ist das bekannteste, sehr oft aufgeführt, immer wieder. Ich würde das ganz zweifelsohne an erster Stelle nennen. Aber es gibt auch vollkommen gegensätzliche Werke, die bei uns vielleicht weniger gespielt waren, aber auch hochinteressant sind.
Die Suche nach dem Sound zu Picasso beginnt in Innsbruck. Inmitten der Alpen, zwischen schneebedeckten Bergen, nahe der Altstadt, im Haus der Musik. Das moderne, rechteckige Gebäude mit langer Glasfassade wurde 2018 eröffnet. Als Event-Location und als Treffpunkt für Musiker und Wissenschaftlerinnen. Neben Konzert- und Proberäumen befinden sich im vierten Stock auch Büros der Musikalischen Fakultät der Uni Innsbruck.
Hallo, Frau.
Freut mich.
Ja, mich auch.
Sehr schön, haben Sie es hier?
Ja. Da staunt man, gell?
Ja, nicht schlecht. Ist relativ neu, gell? Ist ein Neubau, oder?
Ziemlich neu, ja.
Professorin Monika Fink lehrt und forscht seit mehr als 25 Jahren an der Universität. Ihr Büro ist gut organisiert, aufgeräumt. Keine Bücher auf dem Schreibtisch, keine Bilder an den Wänden. Ihr Forschungsschwerpunkt: das Verhältnis von Musik und bildender Kunst.
Ja, ich habe Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert. Das war schon einmal die ideale Basiskombination. Und dann hat mein damaliger Professor Walter Salmen, war zu seinen Zeiten wirklich einer der namhaftesten Musikwissenschaftler, dem ist dieses Thema für meine Diplomarbeit eingefallen. Und dann habe ich ganz klein mal angefangen, Klavierwerke nach Bildern. Das war das Thema der Diplomarbeit. Und dann konnte ich das ausbauen zu einer Dissertation. Das war eben dann Musik nach Bildern. 1986 ist das erschienen. Es war dann ein Buch, das ist also auch publiziert worden. Und man schreibt dann immer mehr Aufsätze, dann kommen Spezialbereiche. Ne? Das war so in den späten 80er Jahren. Und ab 2006 habe ich dann eben diese Datenbank aufgebaut.
Die Datenbank, von der Monika Fink spricht, ist die Online-Datenbank Musik nach Bildern. Frei abrufbar im Internet. Dort sammelt sie Lieder und Kompositionen, die in irgendeiner Weise an ein Kunstwerk anknüpfen.
In der Datenbank werden jetzt an die 7000 Kompositionen sein, die sich auf bildende Kunst beziehen.
Und das sind wahrscheinlich auch noch lang nicht alle, die es gibt, oder?
Nein, es kommen laufend welche dazu, aber das Erfreuliche ist, dass das jetzt sozusagen von selbst passiert. Nicht? In den Gründungsjahren, also dieser Datenbank, hat man ja noch suchen müssen, recherchieren müssen, Kataloge, alles Mögliche, Literatur und so weiter.
Und ist es wirklich die einzige Datenbank, die solche Werke?
Definitiv. Es ist definitiv nicht nur die einzige Datenbank, sondern somit auch das einzige Lexikon, das diese Art von bildbezogener Musik umfasst.
Wer, wenn nicht Sie, sollte also eine Antwort auf die Frage kennen:
Wie klingt ein Picasso? So, das ist sehr oft, dass Komponisten einen bildenden Künstler nehmen, ohne sich jetzt konkret auf ein Bild zu beziehen. Das ist also der Stil, vielleicht manchmal auch nur eine Hommage. Manchmal hat es entstehungsgeschichtliche Gründe, dass man den Künstler kennt, irgendeinen Bezug auch hat zu diesem Künstler. Einfach von seinem Stil, von seiner Technik angesprochen sich fühlt. Und das sind dann diese Werke, wo also steht, kein Bezug zu einem Einzelkunstwerk.
Mhm. Da haben wir hier so 20, 25,
so ungefähr, ja, 20, 25. Und dann kommen alphabetisch geordnet nach Bildtiteln die jeweils vertonten, unter Anführungsstrichen, man soll ja eigentlich nicht von einer Vertonung in dem Sinne sprechen, Bilder. Und bei Guernica wird die Liste lang, wie Sie sehen. Das ist eines der meist vertonten Einzelbilder. Es sind 45.
Ah ja, 45.
Mhm, 45, bislang.
Ist es das mit den meisten, oder?
Ja, 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 ja. Das ist eine sehr konventionelle Suite eigentlich. Pucol hat ja verschiedene Kompositionsphasen, aber hier ist er recht konventionell und er greift beispielsweise einzelne Elemente des Bildes heraus. Also da ist der Krieger, ein Teil der Suite, der Stier, die Mutter mit dem toten Kind.
Der argentinische Komponist Máximo Diego Pujol widmet den Figuren aus Picassos Guernica in seinem sechsteiligen Musikstück mit spanischer Gitarre und Flamenco-Anleihen je einen eigenen Satz. Also, raten Sie doch mal mit. Welche Figur ist das? Der Krieger? Der Stier? Oder die Mutter mit dem toten Kind?
Ja, da bin ich auf jeden Fall im tierischen Sektor unterwegs. Ist witzig, dass man das dann so assoziiert auch, ne?
Nächster Volltreffer. Um das Rate-Experiment ein bisschen aufzulockern, lassen wir ab sofort auch Kunstlaien mitraten und gegen die Kunstexperten antreten. Mal schauen, wer besser abschneidet.
Der Stier. Ja.
Beim Tiereraten haben beide Parteien einen Punkt geholt.
Musik kann natürlich niemals sagen Pferd oder Stier oder Walfisch oder sowas. Ne? Das ist ja immer nur im übertragenen Sinne. Aber was sie sehr wohl kann, das ist bestimmte Stimmungen zu reflektieren. Und dass ein Stier eine andere Atmosphäre eben ausstrahlt wie eine Mutter mit einem Kind, das liegt auf der Hand.
Ja, heute laufen 6 verschiedene Aktionen. Also das Soundmobil und die Kollegin mit, die macht so mit Looper-Sachen. Und dann gibt es aber nur 4 Nicht-Sound-Beiträge. Eines davon ist, aber ich bin nicht sicher, ob der heute da ist, der hat ein Schafskostüm und krabbelt 2 Stunden durchs Museum damit.
Ein ganz normaler Sonntag in der Pinakothek der Moderne in München. Es ist viel los. Und den Besuchern wird einiges geboten, auch jenseits der bildenden Kunst. Die Museen wollen lebendige Orte sein für alle. Niedrige Eintrittspreise, sonntags kostet ein Ticket nur 1 Euro und verschiedene Aktionen sollen einen einfachen, emotionaleren Zugang zur bildenden Kunst ermöglichen. Musiker Alexander Löwenstein bereitet sein Soundmobil für den Einsatz vor und hantiert am Glockenspiel. Den schreibtischgroßen, quadratischen Wagen hat er selbst gebaut. Aus einfachen Holzstangen und alten, ausrangierten Instrumenten, die an allen 4 Seiten des Wagens angebracht sind.
Ja, das darf ich gar nicht so laut sagen. Das habe ich aus dem Archiv der Musikschule, weil es war kaputt. Das ist ein kaputtes Glockenspiel. Das sind Gitarrenseiten hier. Das habe ich bei meinem Bruder gefunden. Er hat so einen Alteisencontainer in seiner Firma. Das wurde weggeschmissen. Und das ist, sind 2 so Holzleisten. Und das ist meines Opas Geige. Ich versuche die immer ein bisschen zu stimmen, damit sie nicht total schräg klingen, aber nicht nach Geigenstimmung.
In den Museumsräumen erregt das Soundmobil, das mit einem Pinsel bespielt werden kann, sofort Aufsehen.
Es ist so, Sie bekommen von mir Kopfhörer und die Instrumente sind mit kleinen Mikrofonen versehen und die Klänge wandern in den Computer. Und Sie werden merken, nach kurzer Zeit kommen Klänge zurück, das heißt, dann stehen Schleifen. Und Sie können dann damit interagieren und nach ein paar Minuten, 2-3 Minuten, nehme ich Ihnen den Pinsel weg und wir betrachten mit dem bis dahin entstandenen Klang, den wir erzeugt haben, das Werk.
Welches Werk?
Dieses Werk.
Für Picasso. Gerade habe ich eine Biografie gelesen von seiner ehemaligen Geliebten, die Frau, die ging oder die Nein sagte. Picasso ist ein Chauvinistenarsch. Aber hat schöne Bilder gemalt.
Okay, ja, cool. Darf ich Sie mal hier herplatzieren? Wir machen mal kurz den Kopfhörer-Check.
So, jetzt mache ich quasi Musik zu Picasso oder Picasso also Bilder kaputt. Oder
einfach
so.
Sie über die Klänge leiten lassen, nicht zu viel nachdenken, einfach spielen, schauen, was retour kommt.
Das Bild, vor dem Alexander Löwenstein und Besucherin Barbara Bauer zusammen Musik machen, ist eines der vielen Porträts, die Picasso von seiner Geliebten Dora Maar gemalt hat. Sie sitzt auf einem Stuhl, trägt Bluse, Blazer und Hut. Ihr Gesicht ist in der Mitte gespalten, die linke Hälfte stark nach oben versetzt. Auch der Körper ist zweigeteilt, die linke Brust weit unter der rechten. Ein Arm hängt lose in der Luft. Während die Besucherin mit dem Pinsel über die Instrumente streicht und darauf herumklopft, samplet und mischt Musiker Alexander Löwenstein am Laptop die Klänge. So entsteht live ein Soundtrack zu Picasso.
Was war das jetzt?
Ja, es war ein Experiment.
Mhm. Musikalisch, aber nicht künstlerisch, oder nee, was?
Die Frage ist, die ich dann immer stelle, hat der Klang im Ohr in der Betrachtung vielleicht die Betrachtung verändert oder irgendwas ausgelöst?
Ja, eigentlich schon. Oder? Hat doch gut gepasst. Ich fand's grofig. Wobei das ja eigentlich eher wieder mal so ein trauriges Bild ist. Die Musik war ja schon eher positiv und fröhlich und so. Und man weiß ja, was die Dora Maar war ja eine sehr traurige Person, die immer nur weinen musste, weil er sie so gequält hat. Und dann irgendwie sieht man es vielleicht eher aus der Situation von ihm, weil es hat ja bestimmt Spaß gemacht. Okay. Oder? So ein bisschen Frauen quälen.
Picasso macht jetzt erstmal Pause. Schließlich wurden in den vergangenen 200 Jahren auch viele andere Künstler, Künstlerinnen und Kunstwerke musikalisch gewürdigt. Zurück nach Innsbruck ins gut geordnete Büro von Musikwissenschaftlerin Monika Fink. Die frühesten Beispiele für Programmmusik findet man schon in der Antike, als zum Beispiel Theaterstücke musikalisch untermalt wurden. Auch die Nachahmung von Glockenläuten oder Vogelgesang, wie wir sie gerade in der Musik von Clément Jeanquin aus dem 16. Jahrhundert hören, gehören zur Programmmusik. Genau wie Vivaldis Vier Jahreszeiten. Franz Liszt ist dann aber mutmaßlich der Erste, der ein spezifisches Kunstwerk als Vorlage für ein Musikstück nimmt.
1839, um genau zu sein, wenn Franz Liszt zum vermutlich ersten Mal ein Einzelbild in Musik setzt, nämlich das Posadizio von Raphael. Franz Liszt hat eine Bildungsreise unternommen in die Schweiz und nach Italien, so in den 1837, 38. Und bei der Schweiz hat er sich vor allem auf Literatur bezogen und Natur. Und bei Italien, der zweite Teil seiner Reise, da interessierte ihn die Kunst der italienischen Renaissance. Und da hat er die Erkenntnis erlangt, dass alle Künste sozusagen einen gemeinsamen Ursprung besitzen. Er hat da von den drei Schwesterkünsten immer gesprochen: Pittura, Poesia e Musica. Als drei Schwesternkünste, tre arti sorelle, hat er das bezeichnet, die eben einen gemeinsamen Ursprung besitzen. Und so hat er dann eben angefangen, zwei Bildwerke in Musik zu setzen.
Und hören bzw. sehen Sie das Bild? Hier etwas Hilfestellung. Ein Mann steckt einer Frau einen Ring an den Finger. Der Priester in der Mitte führt die beiden Hände zusammen. Im Hintergrund erhebt sich ein stattlicher Tempel. So zeigt Raphael die Vermählung Marias mit Josef. Der Titel des Bildes: Sposalitio. In Zentralperspektive und klaren Farben, harmonisch, geordnet, himmlisch schön. Frage an unsere Raterunde. Was hören bzw. sehen Sie?
Weich, Klarheit.
Transluzenz. In Paris, im Jeu de Paume, gibt es einen großen, vielleicht 20 Meter langen, ovalen Saal mit den Seerosenbildern von Monet. Das ist mir hier in den ersten Takten, zu den ersten Takten eingefallen.
Sehr romantisch, verträumt.
Das schien jetzt etwas zu sein, was ein Ereignis ist. Die Musik ist auf etwas hinausgelaufen, was passiert ist, und dann wurde es wieder ruhiger.
Die Lösungsfindung gestaltet sich schwierig, auch nachdem den Ratenden vier verschiedene Bilder vorgelegt wurden.
Ja, schwer zu sagen. Also mir scheint dieses Bild hier positiver zu sein, und das ist auch der Eindruck, den ich von der Musik hatte. Deswegen würde ich das hier nehmen.
Nämlich vielleicht doch das.
Ein Beispiel eigentlich, das schwierig zusammenzubringen ist. Das berühmte Raphael-Bild, die Vermählung von Maria und Josef eben vor einem stilisierten Rundtempel, ganz zentralistisch, typische Renaissance-Gestaltung, möchte man meinen. Ja, Zentralismus kann man auch klanglich umsetzen mit einem Zentralton beispielsweise oder vielleicht auch Symmetrie, ist aber gar nichts. Es ist eine variative Reihe, das Klavierstück. Man tut sich da eigentlich ein bisschen schwer, mit Ausnahme des Stimmungsgehaltes hier etwas Verbindendes zu finden.
Bei den ersten Assoziationen liegen Kunst, Laien und Experten durchaus nah beieinander. Aber der Schluss auf das eine, in Anführungszeichen, richtige Kunstwerk von vieren zur Auswahl fällt letzteren dann doch wesentlich leichter.
Da passt das Alte auch sehr gut, der Raphael.
Eine wirkliche Sinneröffnung, die mindestens Liszt zugutekommt, wenn nicht auch Raphael.
Liszt gilt als der musikalische Urvater solcher Bildkompositionen im 19. Jahrhundert. Aber was ist die bekannteste Komposition zu Bildern? Die Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Das Interessante daran, viele kennen die Musik. Kaum jemand kennt die Bilder, auf die sich Mussorgsky bezieht. Es sind Gemälde seines Malerfreundes Viktor Hartmann, von denen heute allerdings nur wenige erhalten und überliefert sind.
Grundsätzlich ist das ja so aufgebaut, es gibt immer diese Promenaden. Das sind sozusagen die Verbindung der einzelnen Stücke. Man stellt sich da vor, man läuft durch die Ausstellung, geht von einem Raum in den nächsten, deswegen Promenade. Und dann kommt man in den Ausstellungsraum und da hängen dann zwei oder drei Bilder.
Geiger Jörg Wittmoser führt das Stück, das ursprünglich als Klavierzyklus komponiert wurde, regelmäßig mit seinem Streichquartett auf. Die originalen Bilder hat aber auch er noch nie gesehen.
Das ist aber auch egal, weil das Wichtige ist ja, dass das im Hörer selber entsteht. Und er kann ja ganz ein anderes Bild dann sehen, es ist ja völlig egal. Hauptsache es passiert was.
Die Satztitel reichen im Fall der Bilder einer Ausstellung schon aus, damit wir uns selber ein Bild im Kopf machen. Wie zum Beispiel beim großen Tor von Kiew.
Das sind, glaube ich, die Akkorde, die Harmoniefolge, warum das jetzt so groß klingt, warum das jetzt ein großes Tor ist. Das liegt daran, weil die Harmonien, naja, wenn man es jetzt technisch sehen würde, kann man sagen, dass die sind weit gesetzt, also das sind die einzelnen Töne im Akkord sind weit auseinander, nicht eng gesetzt, kann man auch machen. Interessant ist zum Beispiel, dass der erste Akkord S-Dur, der hat im Cello das G, also nicht den Grundton. Der fängt nicht mit dem Grundton an, sondern da ist die Terz. Das ist ja ungewöhnlich beim ersten Akkord, dass man da unten die Terz hinsetzt. Aber das öffnet das Ganze schon so ein bisschen, macht schon so ein bisschen das Tor auf, sozusagen, die Weite.
Die Komposition von Mussorgsky hat es sogar bis in die Rockmusik geschafft.
Erinnerung aus meiner Jugend, Emerson, Lake & Palmer war ja damals die angesagte Rockband. Und die haben ja das auch schon gemacht. Da gibt es ja auch Bilder einer Ausstellung. Da haben die das mit Orgeltrio, also Schlagzeug, Bass, Orgel gemacht. Und da konnte man schon sehen, aha, man kann das auch in eine andere Zeit transportieren, dieses Stück.
Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Emerson, Lake und Palmer haben sich natürlich die Bilder von Hartmann nicht mehr angeschaut, sondern die gehen natürlich rein auf die musikalische Struktur ab. Aber wenn man so will, hat man da vermittelt, dann so ein Stück weit doch noch den Nachhall des Kunstwerks eben in der Rockmusik, weil die sich ja auf Modest Mussorgsky beziehen. Und Mussorgsky bezieht sich jetzt sehr stark auf Hartmann. Der hat tatsächlich versucht, eben diese Werke von Hartmann dann musikalisch zu interpretieren.
Erklärt der Kunsthistoriker Henry Kiesor von der Uni Heidelberg. Die Kritik an der Adaption ist nach ihrer Veröffentlichung 1971 vernichtend. Idiotisch, schund, lachhaft und ohne Aufrichtigkeit lautet das Urteil. Heute gehört das Album zu den Großen der Rockgeschichte.
Und das ist natürlich eine ganz interessante Mischung, die hier stattfindet, weil zum einen geht es natürlich darum, die Klassik sozusagen als höchste aller Gattungen, wo man also als Rockmusiker zeigen möchte, da reichen wir auch ran, damit können wir auch was anfangen, das können wir in irgendeiner Weise uns auch aneignen. Und zugleich geht es aber auch darum, dadurch die Rockmusik auch zu bereichern.
Was Liszt für die Klassik ist, sind Emerson, Lake und Palmer für die Popkultur. Pioniere an der Schnittstelle von Bild und Ton. Heute bereichert bildende Kunst, bereichert die Malerei, Pop- und Rockmusik ganz selbstverständlich.
Ja, die bildende Kunst kann in der Popmusik auf mehreren Ebenen erscheinen. Einmal natürlich in den Lyrics, dass sie also angesprochen, zitiert, in irgendeiner Weise umrissen wird. Dann auf den Albumcovern natürlich. Das ist immer ein schöner Bereich auch, wo man bildende Kunst auch unterbringen kann. Und dann natürlich schließlich in den Musikvideos. Da natürlich dann auch mit diesem Reiz, dass man diese Bilder dann auch beleben kann.
Jay-Z und Beyoncé, alias The Carters, drehten ihr Musikvideo zum Song Apeshit im Louvre in Paris. Sie posieren vor Da Vincis Mona Lisa, Jacques-Louis Davids Napoleon oder der Venus von Milo.
Die Mona Lisa ist eine Berühmtheit, Jay-Z und Beyoncé sind auch Berühmtheiten, sind auch Schönheiten, das heißt, die können sich sozusagen auf die gleiche Stufe begeben wie die Mona Lisa. Und da geht es natürlich auch darum zu sagen, hier sind die Queen und der King fürs Hip-Hop. Und das wurde dann gerne gelesen als so eine Art von Appropriation und eben auch so eine Machtgeste. Also hier haben es zwei afroamerikanische Künstler, Künstlerinnen geschafft, jetzt eben hier sich eben neben die große Kunst der westlichen Zivilisation zu stellen und damit eben deutlich zu machen, dass sie hier eine Art von Empowerment jetzt eben auch feiern. Ich persönlich bin da etwas skeptisch, habe das auch schon ein paar Mal gesagt, weil das meiner Meinung nach so ein bisschen zu wenig ist, um jetzt wirklich als Empowerment zu gelten, weil der Louvre wirbt ganz aktiv dafür, dass im Haus Dreharbeiten durchgeführt werden können.
Bildende Kunst und Musik. Das ist auch eine kommerzielle Einheit. Gut fürs Geschäft. Man verkauft sich gemeinsam, macht zusammen Geld, profitiert voneinander. Kunstwerke können für Pop- und Rockmusiker auch schlichtweg dekorativ oder eine Herzensangelegenheit sein. Wie in zahlreichen Videos und Plattencovern von Pink Floyd über Ariana Grande bis hin zu Metallica, die ihre Alben Load und Reload mit abstrakten Kunstwerken von Andres Serrano bebilderten. Angefertigt aus Blut, Sperma und Urin. Viele Musiker und Musikerinnen erzählen auch davon, dass sie Musik tatsächlich sehen können, beziehungsweise dass Musik bei ihnen visuelle Reize auslöst. Billy Joel, Lady Gaga, Pharrell Williams oder Billie Eilish, sie alle bringen Töne in Verbindung mit Farben, Form oder ganzen Kopfkinosequenzen. Auch er, Tom Sonny Green, Schlagzeuger der Band Alt J.
I'm seeing what I'm playing in a kind of abstract way in my mind, and I really appreciate that.
Wenn er ein Lied hört oder spielt, sieht er abstrakte Formen und Farben, sagt Green. Der Fachbegriff dafür? Synästhesie. Also dann schauen wir mal. Welche Farbe hat dieses Lied?
A very light yellow, like a lemony yellow.
Ein helles Gelb wie eine Zitrone, findet der Schlagzeuger. Und er sieht nicht nur Farben.
It had this kind of like 3D aspect to it. So it was almost like a tunnel, but it was, you kind of walk through it, and there were these kind of columns that were a lighter shade, that kind of like scaffolding for the environment.
Green sieht auch einen Tunnel, durch den er läuft, und Säulen, die aufsteigen und die Umwelt stützen.
It's a funny thing because I only really found out about synesthesia recently. fairly recently. So I lived my whole life just thinking that's just the way that everyone else sees it.
Erst kürzlich habe er davon erfahren, dass Synästhesie etwas Besonderes ist. Bis dahin dachte er, jeder könne Musik sehen. Green hat ursprünglich bildende Kunst studiert, wurde dann aber professioneller Musiker. Es ist naheliegend, dass Synästhetiker, die Musik sehen oder Bilder hören können, häufig doppelbegabt und besonders kreativ sind. Auch unter bildenden Künstlern gibt es Beispiele. In der Pinakothek der Moderne in München hängt Kandinskys berühmtes Gemälde Träumerische Improvisation 1 von 1913. Ein Feuerwerk aus Farben und Formen, eines der ersten wirklich abstrakten Bilder der Kunstgeschichte. Musiker Alexander Löwenstein steht mit seinem Soundmobil vor dem Gemälde und lauscht.
Ich stand vor dem Kandinsky wahrscheinlich schon mehrere Stunden mit Gruppen und ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich gewisse Formen, die ja im Grunde alle abstrakt sind, aber ich sehe gewisse Sachen drin, die mir nicht mehr rausgehen, die mir Kinder erzählt haben. Sehr lustig ist oben im Eck, die Kinder sehen Fisch und die Jugendlichen sehen Spotify. Und unten werden immer Krabben genannt und die meisten Kinder sehen hier einen Clown. Und der geht mir nicht mehr raus.
Unser Gehirn sucht in abstrakten Formen bekannte Figuren. Deshalb können wir in den gelben Quadraten und roten Strichen Clowns oder Fische sehen oder darin Trompeten und Pauken hören. Jeder kann das, mit etwas Fantasie und Übung. Davon war Wassily Kandinsky überzeugt. Mit seinen Bildern wollte er genau so eine musikalische Erfahrung anregen. Alexander Löwenstein hat das Kandinsky-Bild für die Smartphone-App der Pinakothek als Teil eines Soundwalks vertont. Er hat sich dabei vom Titel Träumerische Improvisation leiten lassen.
Die Arbeit, die ich bei Kandinsky gemacht habe, ist nicht komponiert, sondern ist eine Improvisation. Also ich bin ungefähr einen halben Nachmittag gesessen im Studio und habe zuerst mal eine Spur aufgenommen und dann darüber dazu gespielt und dann über die zwei Spuren wieder dazu gespielt und zum Teil dann Spuren wieder weggenommen und im weiteren Prozess dann verdichtet. Also ich habe dann halt Sachen zusammengeschnitten, zum Teil auch komplett neu geordnet und zum Teil auch geht es dann so weit, dass ich Tonhöhen, wenn mir ein Ton irgendwie komisch erschien, habe ich dann gepitcht oder verkürzt oder noch drunter gesetzt in einem gewissen Intervall, also wild rumgeschnippelt. Und das aber fußt natürlich auf einer Improvisation, wo das Werk mir präsent war.
Die Frage nach dem Verhältnis von Musik und Malerei hat auch den Künstler Paul Klee beschäftigt, der als doppelbegabt gilt. Nicht nur mit Pinsel und Farbe konnte er virtuos umgehen, sondern auch mit der Geige. Wie Kandinsky versuchte Klee, Stilprinzipien der einen Kunstform auf die andere zu übertragen, erklärt Musikwissenschaftlerin Monika Fink.
Paul Klee war fasziniert von der Musik des 18. Jahrhunderts, eben vor allem von Johann Sebastian Bach. Und zwar von der Objektivität dieser Musik, von dem Ordnungsgefüge, von den Konstruktionen, die da drinnen stecken, von der Polyphonie vor allem, also von der Mehrstimmigkeit. Und er war der Ansicht, dass die Polyphonie der Malerei, der Polyphonie der Musik, von der man ja herkömmlich spricht, eigentlich überlegen ist, weil das Zeitliche hier mehr ein räumliches ist und die Gleichzeitigkeit in der bildenden Kunst noch deutlicher hervortreten kann. Also hat Klee, der sich ja unglaublich mit vor allem der Instrumentalmusik von Johann Sebastian Bach befasst hat, dann begonnen, diese Spiegelungen, Umkehrungen, auch die Fugen sozusagen oder sagen wir das Prinzip des Fugierens auf die bildende Kunst zu übertragen, auf seine Bilder zu übertragen. Und eine ganze Reihe von Bildern ist nach diesen Gestaltungsprinzipien aufgebaut, nach Polyphonen eigentlich Merkmalen. Und Klee hat es ja auch ganz bewusst so gemacht, weil das war ja in einer Zeit, wo sich die Malerei vom Gegenständlichen löste und abstrakt, zu einer abstrakten Kunst werden wollte.
Musiker, Sängerin der komischen Oper. Die Zwitschermaschine oder Fuge in Rot. Schon die Titel zu Paul Klees Werken drücken eine musikalische Nähe aus. Geradezu eine Einladung für Komponisten und Komponistinnen. Und so ist Paul Klee nach Pablo Picasso der Maler mit den meisten musikalischen Widmungen in der Innsbrucker Datenbank von Monika Fink.
Iris Seggi, eine in der Schweiz lebende ungarische Komponistin, die in dem Werk Ad Parnassum Kleebilder in Musik gesetzt hat und unter anderem als ersten Satz die Fuge in Rot. Und das ist ein ganz kurzes Werk, nämlich alle Stücke sind da sehr kurz, aber die greift es wirklich minutiös auf im Bild. Also erstens einmal die vier Gestaltungselemente, die Klee hat, dann das Prinzip der Imitation, dann diesen Zug von links nach rechts mit der Dynamisierung, also vier Teile, vier Abschnitte, die immer mit so einer Dynamik sich steigern und dann zu einem Abschluss kommen. Also es ist eine ganz gelungene Umsetzung dazu.
Klees Fuge in Rot zeigt vor schwarzem Hintergrund geometrische rote Formen, die sich von links nach rechts in Farbe, Sättigung und Größe leicht verändern, die vom Schatten zur Form und wieder zum Schatten werden. Was sagen die Ratenden dazu?
Also da sehe ich auf jeden Fall ein abstraktes Bild. Es hat auch ein bisschen was Kapriziöses, vielleicht was Verspanntes auch.
Es schaukelt sich dann immer wieder zu Konflikthaftigkeiten auf, sodass das Bild sich als eine polyphokale Komposition vor meinem inneren Auge entwickelt.
Soweit so richtig. Diesmal ist das Raten aber schwieriger. Denn mit Kandinsky und Klee stehen sich bei der Auswahl aus vier Bildern zwei sehr ähnliche Künstler gegenüber.
Dann wäre ich hier beim Kandinsky, denn der Klee ist mir zu schwer.
Also der Klee ist für mich leiser, weil das ja auch ein kleineres Format ist.
Was Dynamisches, was sich langsam eher aufbaut, was ich mir hier drin vorstellen könnte, so. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein Gefühl, dass ich die Musik mit dem Bild in Verbindung bringe.
Zum ersten Mal liegen die Kunstexperten daneben und die Kunstnormalos raten richtig. Egal, wie systematisch Künstler und Komponistinnen vorgehen, eine 1:1-Abbildung und eindeutige Erkennbarkeit ist eben doch nur Wunschdenken und eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Denn dann könnten wir ja gleich Maschinen und Computern das Musikmachen überlassen. So wie DJs und Klangkünstler, die seit Jahrzehnten mit elektronischen Geräten, MIDI-Effekten, Drumcomputern und allen möglichen digitalen Musikprogrammen arbeiten. Ein Lied allein am PC erstellen, das kann heute jeder halbwegs begabte Mensch. Aber was können uns die Musikmaschinen über Bilder erzählen? Und wie können sie unsere hörbare Welt bereichern? Der Musiker Simon Stockhausen beschäftigt sich mit diesen Fragen.
Noch die Generation vor mir oder die zwei Generationen vor mir, die haben versucht, Bilder zu vertonen auf rein assoziative Art und Weise. Also du guckst dir ein Bild an und eine Landschaft und komponierst dann eine Kammermusik oder ein Orchesterstück oder auch eine elektronische Musik, hast aber gar keine Möglichkeit, das irgendwie mathematisch umzusetzen. Und jetzt, seit 20 Jahren, gibt es diese Technik und ja, und das ist eben eine ganz neue Dimension, also das ist quasi ein Quantensprung.
Stockhausen ist nicht irgendein Musiker. Er ist der Sohn des elektronischen Komponisten schlechthin, Karl-Heinz Stockhausen. Simon Stockhausen war von Kindesbeinen an involviert in die Arbeit seines Vaters. Er half ihm bei seinen Kompositionen und elektroakustischen Experimenten und galt als musikalisches Wunderkind. Mit 15 Jahren begann seine Musikkarriere. Aber auch seine Mutter, die Künstlerin Mary Bauermeister, hatte Einfluss auf sein Schaffen. Mit der Zeit hat Simon Stockhausen, geboren 1967, seinen Fokus immer mehr vom Analogen aufs digitale Musizieren verlegt. Insbesondere auf das Verschränken von bildender Kunst und Musik.
Gerade als Kind von einer bildenden Künstlerin und einem Komponisten war ich ja irgendwie prädestiniert, dass sich das in mir so kulminiert, dass ich das beides aufsauge. Wobei ich sagen muss, dass ich die Kunstseite meiner Mutter erst später im Leben wirklich begriffen habe. Und mein Vater mich am Anfang mehr so okkupiert hat für die Musik, was auch natürlich viel super war für mich als Ausbildung. Aber den Zugang zur visuellen Welt habe ich dann erst mit 18, 19, 20 bekommen und erst mit Ende 30, Anfang 40, wo mich das nochmal richtig geflasht hat und wo eben auch die Computertechnik so weit war.
So weit, dass Stockhausen mit Hilfe der Technik Bilder in Musik verwandeln kann, was er auch mit zahlreichen Werken seiner Mutter gemacht hat.
Es geht nur darum, wie viel Kontrast in einem Bild ist. Und je mehr Kontrast und je mehr Relief ein Bild hat, umso mehr Ergebnisse wirst du auditiv da bekommen. Farben machen überhaupt keine, außer links, rechts im Stereobild haben Farben keine Bedeutung bei dieser Technik, was ja für viele schon mal enttäuschend wäre, weil ein Blau muss ja irgendwie blau klingen und Rot muss rot klingen.
Für Kandinsky, Klee, Programmmusik oder Synästhesien hat der Computer nicht viel übrig. Dafür folgt er den Prinzipien der Mathematik, was Stockhausen Pixelmusik nennt.
Mal ganz grob erklärt, also du hast eine X-Achse, das Bild wird von links nach rechts eingelesen. Es gibt verschiedene Softwareanwendungen, die das ermöglichen. Und die Y-Achse ist letztendlich die Tonhöhe. Unten ist ganz tief, oben ist ganz hoch. Und dann gibt es zum Beispiel ein Prozedere, du schickst ein weißes Rauschen in eine Applikation, das erzeugt Resonanzen und das Bild filtert diese Resonanzen und schafft so aus diesem weißen Rauschen ein Relief in diesem Klanggebilde und um es dann noch weiter in unsere Hörzone zu bringen, kannst du die erzeugten Tonhöhen sozusagen quantisieren oder in eine Skala bringen. Ganz einfach C-Moll.
Was kompliziert klingt, wird durch ein einfaches Beispiel verständlicher.
Wenn also zum Beispiel ganz einfach ein Strich von oben links nach unten rechts läuft, ein linearer Strich, dann würdest du einfach eine Tonleiter hören. Durch die C-Moll-Skala.
Wie klingt jetzt aber ein ganzes Bild? Simon Stockhausen wird es uns zeigen.
Das mache ich gerne. Dann macht man tonale Musik draus. Das ist für die Hörer am einfachsten.
Während in Stockhausens Tonstudio der Computer rechnet, schauen wir ins Naturwissenschaftliche Deutsche Museum in München, wo Forscher nach dem Klang suchen, der die Welt im Innersten zusammenhält.
Kunst und Wissenschaft, Kunst und Musik, Wissenschaft und Musik. Und diese Brücke ist immer die Genialität des Schöpfers. Man kann auch sagen, der Erfindungsreichtum oder die Kreativität.
Wolfgang Heckel ist Physiker und Generaldirektor des Deutschen Museums. Er hat für seine Forschung an Atomen schon in den 90er Jahren Bild-Ton-Transkriptionen eingesetzt, um die Atome unter dem Mikroskop besser lokalisieren zu können.
Bildpixeln, Tonnoten zuzuordnen, habe ich damals begonnen. Das damals heißt vor 20 Jahren, 30 Jahren schon. Ist viel klarer. Man hört dann plötzlich ein Brrrr, und wissen Sie, oh, da kommen Atome. Wenn Sie nur ein verschwommenes Bild sehen, nix. Und dann habe ich angefangen zu sagen, also wenn es möglich ist, offensichtlich Bild und Ton miteinander zu verbinden, dann könnte es ja auch möglich sein, dass man das mit einem Programm macht. Ein tiefer Ton wird repräsentiert von einem dunklen Bildpixel. Ein hoher Ton von einem hellen Bildpixel. Und dann kann man natürlich noch Farbe reinbringen. Und dann kann man noch sozusagen mehrmals abscannen. Und dann kann man noch, dann haben wir Orchesterstücke fast geschrieben damit. Ja?
Mittlerweile komponiert auch künstliche Intelligenz Musik. Auch nach Bildern. Wolfgang Heckel hat zusammen mit seinem Doktoranden Karl Wienand und einem Computer Picasso in Musik verwandelt. Der Forschung bringt das keine neuen Erkenntnisse, den Forschenden aber bringt es Spaß.
Also die Pinakothek wird traurig sein, dass sich so ein wunderbarer Picasso so anhört. Ne?
Apropos Wissenschaft und Spaß. In Innsbruck schaut sich Wissenschaftlerin Monika Fink die Ergebnisse unseres Ratespiels an. Drei Kunstprofis sind gegen drei Kunstlein angetreten und sollten die Bilder hinter 36 Musiktiteln erraten. Die Profis haben knapp gewonnen. Insgesamt wurde einmal ein Bild auf Anhieb erraten. Walter Steffens Guernica-Komposition zu Picasso von Kuratorin Franziska Kunze. 26 von 36 Kompositionen wurden unter vier Auswahlmöglichkeiten dem richtigen Gemälde zugeordnet. Das sind 72%. Und das lässt vermuten, wir haben einen Sinn dafür, was Kunst und Musik verbindet. Die Profis haben diesen Sinn über Jahre trainiert und kommen deshalb sogar auf eine Trefferquote von 83%. Die Laien immerhin auf 61%. Wissenschaftlerin Fink ist angesichts der Zahlen trotzdem skeptisch.
Also als Wissenschaftlerin muss ich sagen, es ist ein nettes Experiment, aber es kann nicht funktionieren, weil man verwechselt da Voraussetzung und Ergebnis. Und man kann vielleicht als Hörer dann sagen, ja, das klingt jetzt traurig und da passt vielleicht ein Bild mit Todesthematik, aber darüber hinaus ist rein spekulativ, ja.
Nicht spekulativ, sondern wissenschaftlich belegt ist, dass sich Kunst und Musik ergänzen und gegenseitig bereichern, ja sogar verstärken können.
Musik ist ja ein involvierender Sinn. Das ist ja im Gegensatz zum Sehen ein distanzierender Sinn. Man hat ja, wenn man ein Bild betrachtet, immer eine Distanz zwischen sich selbst und dem Objekt, das man betrachtet, während man bei der Musik selbst Zentrum sozusagen des Geschehens ist. Und somit wird die Wirkung des Bildes ja auch noch einmal verstärkt, wenn das mit einem klingenden Werk in Verbindung gebracht wird.
Das ist dann sicher auch ein Grund, wieso Jay-Z und Beyoncé im Louvre ein Musikvideo drehen, wieso die Pinakothek der Moderne einen Soundwalk zu ihrer Ausstellung anbietet und wieso mehr und mehr Komponisten und Komponistinnen sich von Kunstwerken inspirieren lassen.
Je weiter man im 20. Jahrhundert fortschreitet und ab 1950, kann man sagen, explodiert das eigentlich, dieses bildbezogene Komponieren. Ich habe mir das auch aufgrund vieler Rückmeldungen durch Komponisten dann auch so erklärt, dass man schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und natürlich auch in der Gegenwart als Komponist irgendwo verloren ist in der Vielfalt der Möglichkeiten. Es gibt keinen Stil mehr, an dem man sich irgendwo festhalten kann. Keine Richtung, nichts. Es gibt einen derartigen Pluralismus, dass man als Individuum da wirklich eben allein steht. Und ich glaube sehr wohl, dass da bildende Kunst so ein Anker ist, so eine Haltequelle. Es ist eine Inspiration, es ist etwas, wo man sich festmachen kann. Natürlich ist es auch ein Ideengeber. Aber dieser unglaubliche Pluralismus, dieses Verlorensein in der Vielfalt der Möglichkeiten, und das ist natürlich in der heutigen Zeit noch wesentlich stärker, das ist sicher ein Grund dafür, warum auch gegenwärtig nach wie vor weltweit nach Bildern komponiert wird.
Also lehnen Sie sich nochmal zurück und schließen Sie die Augen. Simon Stockhausen hat seine Komposition für uns fertiggestellt. Sie wissen sicher, um welches Bild es sich handelt.
Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, weil ich habe erst, als ich das Bild gesehen habe, war mir schon klar, dass diese ganzen weißen Flächen im Verhältnis zu diesen eher dünnen Linien, die die Reliefs in den Tonhöhenverläufen erzeugen, dass das Verhältnis problematisch ist. Und dann war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Wenn man es, sagen wir mal, als Video produzieren würde und nur immer den Ausschnitt zeigen würde, beleuchten würde, der gerade läuft, glaube ich, könnte man durchaus das nachvollziehen, auch als Laie, der keine Ahnung hat, was da eigentlich vor sich geht. Aber so, wenn man das hört, kann man es gar nicht verbinden mit dem Bild. Insofern ist diese Frage, wie klingt ein Picasso, ja, kann alles sein oder nichts. Kann sehr enttäuschend sein, kann faszinierend sein.
Wie klingt ein Picasso? Über das Verhältnis von bildender Kunst und Musik. Ein Feature von Julian Ignatowitsch. Es sprach Lola Klamroth. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Lukas Fehling. Regieassistenz Levin Schwarzkopf. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2024.